in manchen Belangen werden uns Entscheidungen mehr und mehr abgenommen. Und zwar von Automaten, Robotern, von Computern und dergleichen. Alles unter dem Vorwand, dass es der Erleichterung dient, der Arbeitsübernahme, manchmal auch der Zuverlässigkeit. Wobei, wer mit Computern agiert, die oder der weiß vielleicht, wie gern die Zuverlässigkeit einen auch verlässt in Form eines Computerabsturzes, nicht funktionierender Software etc. pp. Umso beachtlicher ist es dann, wenn in ganz sensiblen Bereichen die Übernahme von menschlichem Handeln durch Computern stattfindet. Insbesondere, wenn wir darüber reden, inwiefern denn zum Beispiel im Krieg Roboter oder Drohnen Aufgaben übernehmen, die vorher irgendwie durch Menschen erledigt worden sind oder aber teilweise übernehmen. Das ist das Sujet, um das sich der Film Krieg und Spiele dreht, und ich freue mich, mit der Filmemacherin Karin Juschik sprechen zu können. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Krieg und Spiele klingt ja erstmal irgendwie nach einem Rückgriff in so auf diese Brot- und Spiele-Idee, beziehungsweise hat mich direkt erinnert an 80er-Jahre-Sujets, wo das ja eigentlich eher so im Kontext der einer irgendwie Zukunft im Film aufgetaucht ist, im Spielfilm, dass man mit Computer Krieg gemacht hat, beziehungsweise Computer die Macht übernommen haben. Inwiefern finden sich dieses Spannungsfeld denn in Ihrem Film wieder?
Also, Brot und Spiele hat sicher angeklungen beim Titel, weil die Technologie, die Robotik natürlich auch dazu eingesetzt wird, immer mehr und mehr das menschliche Leben zu erleichtern, siehe jetzt Smart Homes oder alles, was man alles jetzt per Computer erledigen kann, und auf der anderen Seite aber auch diesen bedrohlichen Aspekt hat. Den zweiten Teil der Frage habe ich jetzt leider gerade nicht mehr im Kopf. Nochmal wiederholen, bitte.
Streichen wir einfach den zweiten Teil der Frage und gehen zu dem über, wie sich das in Ihrem Film wiederfindet. Dieses Spannungsfeld der Übernahme von Verantwortung durch Maschinen in Bezug auf das, was ja Krieg ist, wo wir ohnehin über etwas sprechen, was erstmal eher schrecklich ist.
Ja, ich wollte dieses Thema ausweiten. Wenn man sagt, also dass Drohnen zum Beispiel, die ja in unglaublichem Maße, das zeigt ja auch der Film, schon in der Luft sind und Aufgaben übernehmen, wenn die oder auch Boden und auch See Unterwasserroboter, wenn die mehr und mehr automatisiert werden und eigene Entscheidungen sozusagen treffen können, dann ist halt die Frage der Ethik auch da. Ist es nicht so, dass eben noch, wer hat da noch die Verantwortung für das, wie der Roboter handelt? Und da habe ich mich sogar zu einem Robotiker begeben, der daran arbeitet, eine Ethik-Software für solche Kriegsroboter zu entwickeln.
Was ja voraussetzt, dass die besonders viele Algorithmen durchrechnen können, die eher irrationale Momente meinen und nicht ganz klare Schwarz-Weiß-Entscheidungen. Wie soll denn sowas gehen?
Das ist eine gute Frage. Es geht erstmal wahrscheinlich nur um klare Schwarz-Weiß-Entscheidungen, und im Film gibt es ja auch gleich, also das darf ich, das darf ich nicht, das ist richtig und das ist nicht, das ist falsch. Und es gibt ja im Film auch gleich die Antwort dazu, dass jemand sagt, ja, was ist denn, wenn so ein 6-jähriges Kind mit einer Sprühdose auf so einen Hightech-Killer-Roboter zugeht und die Kamera sozusagen übersprüht? Muss sich das Gerät nicht eigentlich wehren, das völlig außer Gefecht gesetzt wird? Aber es darf natürlich so einen 6-jährigen Jungen eigentlich nicht erschießen, der ja eigentlich unbewaffnet ist. Also das sind so Fragen, die gar nicht zu klären sind und die auch zeigen, dass wir die ethischen Entscheidungen nicht den Maschinen letztlich überlassen können.
Jetzt ist ja die technische Entwicklung, zumindest bei über das, was man so wahrnimmt, tatsächlich freudig dabei zu entwickeln, dass Roboter, wenn wir jetzt von welchen reden, die sozusagen so Menschenaufgaben übernehmen, tatsächlich auch menschlicher werden. Sie haben es gerade gesagt, dass so vielleicht sogar ethische Überlegungen bzw. Überlegungsmuster einfließen in Programmierung und so weiter. Wie weit sind wir denn nach Ihrer Recherche zum Film und dem, was Sie im Film zum Ausdruck bringen, entfernt von einem Moment, in dem wir quasi mit dem Computer in Form eines Roboters auf Augenhöhe agieren?
Auf Augenhöhe agieren wir in manchen Feldern sowieso schon nicht mehr. Da ist uns der Computer überlegen. Sie müssen sich vorstellen, dass was passiert und was ja auch Lernen ausmacht, ist, dass ich Informationen bekomme, die ich mehr und mehr sozusagen jetzt, wenn man an ein Kind denkt, die ich mehr und mehr zusammensetze zu Aha, zu Erfahrung, das geht nicht, das darf ich machen, das darf ich nicht machen, und mehr Informationen kommen in dieses Gehirn. In solchen Hochleistungscomputer kommen in Millisekunden Billionen von Informationen. Und der Versuch, der gemacht wird, und das passiert auch schon, ist, das mehr und mehr so zu machen, dass die Maschinen selbst lernend sind. Dass sie also sowas wie Synapsen auch haben, die selbst irgendwann Entscheidungen treffen können. Natürlich nach Vorgaben erstmal, aber ab einem gewissen Punkt sollen diese Maschinen selbst bestimmte Dinge entscheiden können. Und Sie können sich vorstellen, dass mit so einem Plus an Schnelligkeit und Information, die der Roboter vor den Menschen hat, das auch heißt, dass er in vielen Bereichen den Menschen irgendwann übersteigen wird in den Fähigkeiten. Jetzt gibt es gleichzeitig da, das hat auch viel mit der Medizintechnologie zu tun, die Entwicklung, dass man Roboter im Antlitz auch menschlicher macht. Also dass man also wirklich, da gibt es ja auch die ganzen Filme dazu. Das ist im Grunde genommen eher fast wie eine Verkleidung dessen, was da drunter ist. Also das dient halt dazu, wenn ein Roboter als Servierkraft oder im Krankenhaus eingesetzt wird, dass es dann natürlich für Menschen eventuell angenehmer ist, wenn sie so mit so einem menschlichen, humanoiden Gesicht zu tun haben.
Hm. Jetzt heißt der Film Krieg und Spiele und bringt zwei Begriffe zusammen, die nun wahrlich nichts miteinander zu tun haben. Das stimmt auch nicht.
Entschuldigung, mit den Spielen, das wollte ich noch sagen. Die Videospiel- und Unterhaltungsindustrie hat damit natürlich zu tun. Und zwar nicht jetzt in dem einfachen Sinne, dass man sagt, ach, die Jungs, die da alle das spielen, die Kriegsspiele am Computer spielen, die würden dann auch töten. Also so einfach ist das nicht. Ich halte auch nichts von verboten. Sondern es gibt tatsächlich einen Austausch. Die Unterhaltungsindustrie in Amerika hat im Moment mehr Budget als die Militärindustrie von Software, von Entwicklungen wie dem einfachen Joystick, der natürlich übernommen worden ist, der aber in der Unterhaltungsindustrie entwickelt worden ist, um solche Maschinen zu steuern. Es gibt aber auch, und das fand ich interessant, es ist so, dass das Militär zunehmend sich inspirieren lässt von dem, was in diesen Videospielen wie Call of Duty an futuristischer Technologie eingesetzt wird. Da gibt es so eine Wechselwirkung. Ich habe mit dem Erfinder von Call of Duty gesprochen, Dave Anthony, und da gibt es eine Wechselwirkung, die sehr interessant ist. Das hat also durchaus auch was mit Spielen zu tun. Und der andere Aspekt ist, dass diese Wissenschaftler, die ich befragt habe, auch immer sowas hatten, wie so ein Spieltrieb, wow, das zu entdecken, das weiterzuentwickeln, was ich auch mag auf der einen Seite, was aber immer wieder am Ende die Frage stellt, was wird denn dann damit gemacht, was ich da oder sie da entwickeln? Und dann kam öfter die Antwort, so richtig weiß ich es nicht. Ja, es kann immer zum Guten und zum Schlechten eingesetzt werden. Und wenn man jetzt eine Technologie entwickelt, die so, ich finde doch, eine neue technische Revolution darstellt, dann sollte man diese Frage doch vielleicht vorher versuchen zu stellen.
Ja, was mir durch den Kopf ging, als ich das gelesen habe, wie gesagt, also Krieg und Spiel, das ist natürlich Kriegsspiel, relativ auf der Hand liegen, ne? Computer, wo schon lange darüber diskutiert wird, was darf man eigentlich machen, von den frühen Pixeln, mit denen sozusagen Schießereien dargestellt haben, bis heute, wo man Realität tatsächlich irgendwie auf dem Bildschirm wiederfinden kann, also zumindest in der Darstellung. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, glaube ich, sind wir schon auch in dem Gespräch da, was mir besondere Bauchschmerzen macht, und davon abgesehen, dass ich jetzt überhaupt kein Kriegsbefürworter bin, ist die Frage, welchen Einfluss hat denn eigentlich diese Automatisierung, diese Entfernung der Menschen aus dem, was Kriegshandlungen auch sind, auf die Handlungsweise? Weil je abstrakter es wird, je weiter weg vom Geschehen ich bin und je weniger ich vielleicht körperlich involviert bin in so einem Abläufe wie Krieg oder kriegerischen Auseinandersetzungen, könnte ich mir vorstellen, verändern sich auch Handlungsweisen komplett. Also wenn ich sozusagen völlig abstrakt Menschen umbringe, wie stark bin ich dann noch davon berührt und welche moralischen und ethischen Verschiebungen ergeben sich denn daraus aus den Handelnden?
Ja, da ich habe es immer ganz gerne, wenn so ein Film sozusagen die Fragen stellt und nicht sofort schon so eine Haltung hat und sagt, das ist alles schlecht oder so. Und deshalb habe ich mich auch da versucht, erstmal zu hören, was mir Leute dazu sagen. Und es ist so, wenn Maschinen im Krieg auch Handlung übernehmen, dann gibt es auch Befürworter, die sagen, ja, das ist doch viel besser, weil sie nicht aus Panik, aus Angst, aus was auch immer handeln, weil sie auch keinen Spaß am Töten haben, weil sie auch nicht vergewaltigen, etc. Das heißt, Sie sagen, das Rationale, die rein rationale Entscheidung jetzt, ist sozusagen besser als menschliches Handeln. Und dann gibt es natürlich die andere Überlegung, die sagt, und die würde ich jetzt mal anstellen, was ist aber eben mit Widerstand? Was ist, wenn jemand anfängt zu überlegen, möchte er in diesem Krieg überhaupt mitmachen oder nicht? Das ist ausgeschlossen dann. Und also auch hier sieht man, es gibt immer Argumente, die sagen, ja, aber das ist doch viel besser. Und es gibt aber nochmal drüber stehende Argumente, die in Frage stellen, ist das wirklich besser, wenn wir menschliche Fehlerhaftigkeit total eliminieren? Was wird damit weg eliminiert zusätzlich noch?